Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Ganz neuartige Hörangebote für draußen bietet das Büro Tonspur Stadtlandschaft aus Hannover. Stefanie Krebs verarbeitet Landschaftswissen, Geräusche und Erzählungen zu Audiowalks. Mal geht es klangkünstlerisch zu, mal erklären uns Historiker ganz trocken, wie sich ein Garten über die Zeit verändert hat. Vogelmusik, Baumrauschen oder Lärm? Der Klang gehört zum Erlebnis der Landschaft dazu.
Frau Krebs, ich freue mich sehr, dass dieses Interview heute zustande kommt zwischen uns, denn ich verdanke Ihnen, dass ich dieses Thema der Sounds, der Tonstudios, des hörbaren und gesprochenen Wortes entdeckt habe.
Vielen Dank für die Einladung zum Interview. Ich selber bin Landschaftsarchitektin und habe in Hannover und auch ein Jahr in Edinburgh in Schottland studiert. Und habe dann nach meinem Studium erstmal einige Jahre in einem Planungsbüro für Stadt-, Regional- und Landesplanung gearbeitet, um dann danach wieder an die Uni zurückzukehren, um zu promovieren und dann viele Jahre in Forschung und Lehre tätig zu sein. Ich fand die Idee reizvoll, das Bild einfach mal ganz beiseite zu lassen, wenn wir Ideen von Landschaft anderen vermitteln wollen und das mal nur zunächst übers Wort zu machen. Und so sind wir beide dann ja auch zusammengekommen. Dann habe ich Sie gefragt, ob Sie da nämlich auch Lust zu haben, gemeinsam mit Studierenden mal Landschaftsradio zu machen.
Ihr Büro heißt Tonspur Stadtlandschaft. Beziehen Sie sich nur auf Stadtlandschaften oder gehen Sie auch in die Region? Haben Sie auch Projekte, die außerhalb der Stadt Töne einfangen und Landschaften erklären?
Ja, auf jeden Fall. Also Tonspur Stadtlandschaft ist ja ein bisschen auch ein Wortspiel. Die Stadtlandschaft auf der einen Seite, aber auch Stadt und Landschaft. Und das sind natürlich auch meine Arbeitsbereiche, Orte, an denen ich auch tätig werde, über die ich tätig werde und an denen. Weil vieles, was ich mache, ist ja tatsächlich auf ganz bestimmte Orte bezogen und auch an diesen Orten selber dann hörbar.
Eines Ihrer ersten Projekte hat sich mit Marienwerder beschäftigt. Das ist ein Bereich in der Leineaue und gleichzeitig ein sehr, sehr alter Garten, der während der Expo dann wieder hergerichtet worden ist. Dort sind Sichtschneisen wieder herausgearbeitet worden. Und insgesamt ging es oder geht es auch bis heute immer darum, quasi das geschichtliche Erbe dieses Ortes zu heben und zu vermitteln und klarzumachen. Jemand, der normal seinen Hund dort ausführt, den interessiert vielleicht eher, wie einfach die Parkregeln sind. Aber als Landschaftsarchitektin wollen Sie mehr. Können Sie uns dieses Projekt ein bisschen schildern?
Sehr gerne. Dieses Projekt liegt mir auch besonders am Herzen, weil es mein erster freiberuflich erstellter Audiowalk gewesen ist. Audiowalk oder Hörspaziergang ist ein anderer Name dafür. Den habe ich damals gemeinsam mit der Radiojournalistin Birgit Schütte erstellt. Und eine weitere Besonderheit war, dass wir mit einem Nachfahren des Gartengründers, das war damals im 18. Jahrhundert, Jobst Anton von Hinüber, und diese Familie von Hinüber gibt es immer noch, und mit dem alten Herrn von Hinüber haben wir gemeinsam oder mit viel Unterstützung von seiner Seite dieses Projekt entwickelt. Und das war deshalb für uns alle eigentlich eine besondere Herzensangelegenheit. Es ging uns zum einen natürlich darum, die Geschichte dieses Gartens hörbar zu machen. Also auch das, was man sieht, in ein anderen Zusammenhang zu bringen, anders verständlich zu machen. In diesem, das ist ein früher englischer Landschaftsgarten vor den Toren der Stadt, der damals von dem Klosteramtmann des Klosters Marienwerders errichtet worden ist, dieser Jobst Anton von Hinüber, und der war auch Freimaurer. Und so findet man in diesem Garten typische Merkmale der Aufklärung, wie sie für englische Landschaftsgärten der Zeit typisch sind, aber auch viele Freimaurersymbole, die wir in der heutigen Zeit, wenn wir denn keine Freimaurer sind, so gar nicht verstehen und lesen könnten. Und in dem Hörspaziergang werden sie quasi übers Ohr begleitet von dem Gartengründer Jobst Anton. Wir haben das auch ein Hörspiel im Park genannt. Sie gehen gemeinsam mit ihm, Jobst Anton, durch den Park und er schildert seine Motivation, seine Gedanken, die er hatte, als er diesen Park so gegründet hat und so angelegt hat, wie er denn nun ist, seine Reisen nach England und so weiter.
Ich erinnere mich, dass dort auch Stimmen von Schülerinnen und Schülern zu hören waren, die sich im Unterricht mit diesem Park beschäftigt haben. Das heißt, bei diesen Hörspaziergängen können doch ganz unterschiedliche, fast auch künstlerische Formen integriert werden.
Das künstlerische Prinzip der Collage ist etwas, was man in diesen Audiowalks und Hörspaziergängen wunderbar umsetzen kann. Also erstmal rein technisch ist es einfach und gut umsetzbar. Und auch auf der künstlerisch-inhaltlichen Ebene ist es oft ein sehr gutes Mittel, um die Vielschichtigkeit eines Ortes deutlich zu machen. Dass man einfach mit verschiedenen Stimmen, verschiedenen Sprechern, Klängen, Geräuschen und so weiter auch verschiedene inhaltliche Ebenen und auch Perspektiven reinbringt. Also beim Hinüberschen Garten ist eben eine Perspektive die des damaligen Gründers. Eine andere ist die, wie sehen denn heutige junge Menschen in der Gegenwart, wie erleben die diesen Park und können die mit diesen Ideen und Themen der Aufklärung oder der Freimaurer, können die damit irgendwas anfangen oder wie interpretieren die das für sich, wie empfinden sie das? Eine andere Ebene war eine klangliche Ebene. Da haben wir einen Klangkünstler gebeten, quasi durch den ganzen Hörspaziergang hinweg eine Klangkomposition zu komponieren, immer auf den Hörspaziergang, auf den Weg und den Ort bezogen, die sich mit den Inhalten auseinandersetzt, die aber auch ganz eng in Verbindung mit dem Ort entstanden ist und dadurch auch besondere Atmosphären dieses Ortes verstärkt für den Menschen, der diesen Hörspaziergang geht.
Das ist nun ein Park und ein historisch bedeutsamer Park. Eignet sich diese Methode für alle möglichen Freiräume in der Stadt oder in der Stadtlandschaft, wie wir schon gelernt haben? Oder gibt es besondere Freiräume, die besonders gut geeignet sind für dieses Mittel der Wahl? Welche anderen Freiräume haben Sie schon bearbeitet mit Ihren Mitteln?
Das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Freiräume, die ich bearbeitet habe. Wir haben zum Beispiel einen Hörspaziergang rund um den Maschsee entwickelt und produziert, der sich mit der Entstehungsgeschichte des Maschsees zur Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt, wo es dann einzelne Hörstationen entlang des Maschsees gibt, die man dann ablaufen kann. Also da geht es um das Thema Freiräume und Gesellschaft, Erinnerungskultur. Ich habe Hörspaziergänge in Naturräumen gemacht, in Stadtwäldern. Im letzten Jahr ist eine Hörroute entstanden an der sogenannten Tide-Ems im Emsland, also wo es ganz stark um die Konflikte von Naturschutz und Emsvertiefung geht. Also das ist dann wirklich draußen in der freien Landschaft. Man muss dann eben für jeden Ort die Entscheidung treffen, in welcher Weise konzipiere ich das, was ist hier sinnvoll. Wenn ich etwa mitten in der Stadt bin, in einem sehr verkehrsreichen, lauten Gebiet, muss ich mich darauf einstellen und überlegen, also wo kann ich mit meinem Hörangebot, wo kann ich das sinnvoll einsetzen, wo ist das noch gut hörbar, wo kann ich das wirklich noch entspannt hören. Das ist dann in so einem Park wie dem Hinüberschen Garten sehr viel einfacher. Da ist es ganz leicht für die Menschen, sich zu entspannen und wirklich in so einen langen Hörspaziergang einzutauchen. An anderen Orten trifft man dann vielleicht die Entscheidung, also hier holt man die Leute mehr so, reißt man sie aus ihrem Alltag heraus, da machen wir ganz kurze Hörstationen und dann gibt es eine Unterbrechung und dann gehen sie weiter zur nächsten Station.
Das ist ja auch eine Kritik, die man ab und zu hört an diesen neuen Audio-Walks, die überall wie Pilze aus dem Boden heraussprießen. Auf der einen Seite die Wertschätzung, hier bekommen wir ein Angebot, einen Weg durch die Stadt zu gehen und dabei Interessantes und Wissenswertes mitzubekommen. Meistens funktioniert das mit Kopfhörern, so dass wir ja dann die reale Soundkulisse doch auch ausblenden müssen oder wenigstens für diesen einen Spaziergang.
Ja, diese Kritik höre ich auch manchmal. Ich sage dann den Leuten, die, also zum Teil habe ich das auch schon ganz aggressiv vermittelt bekommen, dass Menschen gesagt haben, wie kann ich nur in diesen wunderbaren Naturraum jetzt solche Fremdgeräusche hineinbringen? Und meine Antwort darauf ist, ja, nehmen Sie das wie ein Theaterstück. Das habe ich nicht im Alltag ständig um mich. Es ist einfach ein ganz besonderes kulturelles Angebot. Das kann ich in Anspruch nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich entsprechend gestimmt bin und auch Lust darauf habe. Ich entscheide das selber, wann ich das mache und ob ich das mache oder wie oft ich das mache. Und vielleicht gehe ich 100-mal jeden Tag sowieso immer in der Eilenriede mit meinem Hund spazieren, aber dann stoße ich da auch mal auf die Infoschilder, die mich auf die Hörstation in der Eilenriede aufmerksam machen und dann werde ich neugierig und das eine Mal nehme ich mir die Zeit und die Muße und höre dann mal in ein, zwei Reihen oder ich fahre mit dem Fahrrad los und höre sie mir alle 11 an. Also da hat ja jeder Mensch die Entscheidungsfreiheit, das so zu genießen, wie er oder sie das möchte.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Ingenieure und Landschaftsarchitekten auch sehr stark visuell arbeiten. Aber Ökologie ist ja etwas, was für alle Sinne relevant ist. Und sehr spannend ist es, dass eben auch Musiker zum Beispiel ganz besondere Ökologen geworden sind. Bernie Krause, denke ich, hat die Ökologie, die Umwelt mit dem Ohr erfasst und erklärt und eine Nischentheorie entwickelt, die eigentlich im Grundsatz eine ökologische Theorie ist. Hier ist ein Musiker zu einem Ökologen, einem Forscher geworden. Genauso gilt für Murray Schäfer, ein Kanadier, der auch als Musiker angefangen hat und wahrscheinlich sein ganzes Leben natürlich auch noch Musiker geblieben ist, dass er die Umweltwahrnehmung unendlich bereichert hat, indem er überall auf der Welt Geräusche eingefangen hat und da eine riesige Datenbank aufgestellt hat. Sie haben in einem Lexikon einen Beitrag über Murray Schäfer geschrieben. Vielleicht können Sie uns da nochmal seine Bedeutung klar machen, warum sich so viele Schülerinnen und Schüler auf ihn berufen.
Ja, seine Bedeutung ist wirklich immens groß in dem Feld, nicht nur derer, die Audio-Walks machen, sondern in der ganzen großen sogenannten Soundscape-Bewegung, die er eigentlich begründet hat. Da muss man den Begriff der Soundscape vielleicht einmal kurz erklären. Murray Schäfer versteht darin die Gesamtheit der Geräusche, die uns umgeben. Also wenn ich im Bahnhof von Hannover stehe, erlebe ich eine ganz andere Soundscape, als wenn ich im Hinüberschen Garten vor den Toren der Stadt mich im Park bewege. Und Murray Schäfer ist es, der auf diese Soundscapes aufmerksam gemacht hat, der ihnen seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt hat, sozusagen als Musiker, indem er zunächst einmal ganz genau hingehört hat, was nicht selbstverständlich ist. Also normalerweise ist dieses Soundscape etwas, was wir zwar nicht abschalten können, aber wir nehmen es ganz selten bewusst wahr. Also wir sind immer von Nebengeräuschen umgeben und können aber, wenn wir danach gefragt werden, vielleicht gar nicht sagen, was war das denn eigentlich gerade? Und er hat sich diesen Geräuschen zugewandt und hat begonnen, sie zunächst einmal nur zu dokumentieren und hat damit eine ganze Schule und Bewegung begründet, die schließlich weltweit die Soundscapes von unterschiedlichen Situationen und Orten mit Aufnahmegeräten erstmal nur dokumentiert hat. Also das haben sie zum Beispiel in verschiedenen Dörfern weltweit gemacht. Oder man kann es beziehen auf bestimmte spezifische Klänge, Kirchenglocken weltweit oder Wälder oder Heuschreckenwiesen, die überall unterschiedlich klingen und überhaupt dieses differenzierte Hinhören und als Wert schätzen durch den Akt des Aufnehmens, das war die erste ganz große Leistung von Murray Schäfer, auf die sich jetzt sehr viele Soundkünstler im weitesten Sinne beziehen in ihrer Arbeit. Und man ist dann natürlich noch einen Schritt weiter gegangen. Das hat Murray Schäfer auch dann gemacht, nicht nur Klänge und Geräusche zu dokumentieren, sondern sie dann auch als künstlerisches Material zu benutzen.
Diese Aufnahmen existieren seit den 70er Jahren, auch in 5 Dörfern in Europa. Ein italienisches, ein finnisches, ein baden-württembergisches Dorf ist dabei. Und damit haben wir ja auch eine Art dokumentierte Zeitgeschichte. Viele wurden gefragt, welche Geräusche sind neu dazugekommen, welche Geräusche sind verschwunden. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine 50-jährige Zeitgeschichte der Geräusche. Wenn wir an das Telefonklingeln denken, das hat sich ganz stark verändert. Und deshalb gibt es auch zunehmend Historiker und Stadtforscher, die sich mit dem Klang der Städte befasst haben. Wieder eine neue Disziplin, mit der wir eben hier auch spannend zusammenarbeiten können.
Auf jeden Fall. Und bei den Klängen, die Murray Schäfer und sein Soundscape Project uns bewahrt haben, die haben wir ja tatsächlich als Aufnahmen und können die uns anhören, können die auch nutzen und verarbeiten für andere Projekte und andere Werke. Wenn wir in der Zeit noch weiter zurückgehen vor die Aufnahmetechnik, sind wir natürlich auf andere Medien angewiesen, die dann Historiker oder auch Literaturwissenschaftler besser erschließen können, denen wir dann wieder arbeiten können. Historische Beschreibungen von Städten in Reiseberichten oder in Romanen beispielsweise.
Solche spannenden Schilderungen kennen wir aus Hannover von Theodor Lessing, der sich sehr über den Lärm seiner Zeit geärgert hat. Er hat von 1872 bis 1933 gelebt und sehr emotional Stellung genommen zu der Soundscape seiner Stadt.
Theodor Lessing hat eine sehr große Bedeutung für das Thema Lärm, damit auch für uns, die sich damit beschäftigen. Zum einen natürlich historisch. Er hat sich ganz stark empört gegen den Lärm in einer Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der sich die Städte unglaublich verändert haben und der Lärm auch enorm zugenommen hat. Also das ganze Leben oder er würde dann vielleicht auch sagen, die Zumutung des Menschen sich enorm verändert und dann eben verschlechtert haben. Unter anderem durch den Lärm, den die Menschen ausgesetzt waren. Also diese Zumutungen der Moderne, die dann im Lärm zum Ausdruck kommen. Was wir auch von ihm lernen können oder was seine Bedeutung auch groß macht, ist natürlich auch seine, bei aller Empörung, auch eine sehr detaillierte Beobachtung und Beschreibung der Situation. Also auch das ist historisch einfach unglaublich interessant. Wie war der Lärm und wie wurde er denn dann auch von ihm wahrgenommen? Und dann bildet er in gewisser Weise auch so ein bisschen Pendant zu Murray Schäfer, der letztlich auch dagegen ankämpft, dass es in unserer Welt so einen Einheitsbrei des Lärmes gibt und der genaues Hinhören auch dafür einsetzt, dass wir auch mit unserer Umwelt lärmtechnisch schonender umgehen. Aber Murray Schäfer wählt eine andere Methode, indem er einfach erstmal, ich sag mal, etwas wertfreier hinhört. Was haben wir denn da alles? Und dann im nächsten Schritt seine Wertung vollzieht, wohingegen bei Theodor Lessing, also diese ganze Wut, sein Zorn unglaublich aus ihm herausbrodelt, was es aber auch zu seinem sehr unterhaltsamen Stück Literatur und Zeitgeschichte macht.
Herr Lessing war Dozent an der Leibniz-Universität Hannover in einer Zeit, in der zunehmend die Nazis auch Intellektuelle verunglimpft haben und auch bekämpft haben. Er musste dann hier seine Hochschuldozentur verlassen und ist ins Exil gegangen und wurde dann auch von Nazischergen erschossen. Also hier galt es auch für die Leibniz-Universität Hannover, einen verdienten und anerkannten Dozenten, besonders auch aus der heutigen Sicht mit seinen Beiträgen. Er hat eigentlich die erste Umweltinitiative in Hannover gegründet, zu würdigen und auch zu rehabilitieren. Thema Lärm, Das ist natürlich, wenn man sich mit den Sounds beschäftigt, wenn man versucht, Wasser aufzunehmen oder spielende Kinder beim Baden, wo man immer wieder neue Sounds entdeckt und plötzlich eine ganz große Freude daran findet. Es ist nicht umsonst auch ein Hobby von vielen Laien. Leiden wir ja doch in unserer Gesellschaft zunehmend auch unter wirklichen Lärmzumutungen. Wenn Sie zum Beispiel in der Nähe eines Flughafens wohnen, wenn ein Nachtflugverbot aufgehoben werden soll, wenn wir an den Straßenraum denken, diese Emissionen, diese Lärmemissionen werden natürlich über das Umweltrecht auch abgebildet. Wie stehen die Soundforscher dazu? Oder sollte man dieses Thema der Verlärmung der Welt nicht auch in vielfältigster Art und Weise in unserem Beruf aufgreifen?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch für Landschaftsarchitekten, die sich mit der Gestaltung der Umwelt befassen und mit der Gestaltung unserer Lebensumstände. Und da gehört der Lärm unbedingt dazu. Man könnte wertfrei auch erstmal sagen, die Geräusche sind Teil der Umwelt, die wir sinnlich wahrnehmen. Und da kann man vielleicht auch die Rolle der Soundscape-Künstler verorten, die die Geräusche unserer Umwelt tatsächlich zunächst einmal als Geräusche aufnehmen, egal ob andere das jetzt vielleicht als Lärm oder angenehmes Geräusch oder als eher musikalischen Klang empfinden würden, die diese also erstmal aufnehmen, dokumentieren und dann aber in bestimmter Weise damit arbeiten. Und das bei vielen Künstlern letztendlich dann aber doch auch in eine Kritik der Lärmumstände, wie wir sie haben, mündet, indem man diese Schleife mitdenkt, dass die Soundscape-Künstler unser Hörorgan sensibilisieren wollen. Sensibilisieren aber für welche Geräusche? Was können wir denn überhaupt noch hören? Wenn wir überall Lärm haben, kommen andere Geräusche nicht mehr vor. Die werden dann übertönt. Und durch die künstlerische Arbeit mit den Klängen werde ich darin geschult, genauer hinzuhören, in nicht so verlärmten Umwelten Geräusche wahrzunehmen, die woanders nicht mehr wahrnehmbar sind, und mir dann auch selber meine Meinung dazu zu bilden, wo sollte ich vielleicht mal Einspruch erheben oder wofür lohnt es sich auch zu kämpfen, eine bestimmte Soundscape zu erhalten oder wieder zu bereichern.
Man kennt ja diese Gerichtsurteile zum Thema Tennisplätze. Es ist ja nicht immer nur das laute Problem, sondern häufig ist es auch die Art der Geräusche, mit denen Menschen nicht umgehen. Und Menschen werden ja diesem Lärm oder diesen Geräuschen ausgesetzt, ohne dass sie unbedingt etwas dagegen tun können. Sie können sich im Prinzip nicht wehren. Das ist natürlich ein schwieriges Feld, wenn es um die Gesunderhaltung geht, wenn es um die Lebensqualität der Städte geht. Kennen Sie bestimmte Geräusche, die jetzt in der Diskussion sind, über die man eigentlich mal reden müsste, wenn es um lebenswerte, liebenswerte Freiräume geht? Wo müssten wir ansetzen? Was müssten wir tun?
Vielleicht fange ich mal mit den Geräuschen an, über die man nicht reden sollte. Also was auch immer wieder diskutiert wird oder in Zeitungsartikeln zu lesen ist, ist dieser Streitfall Lärm, Geräusche, die von Schulen oder Kindergärten oder Kinderspielplätzen ausgehen. Daran wird meiner Meinung nach deutlich, dass man über alle Geräusche eigentlich ja gesellschaftlich debattieren muss. Also was sind akzeptierte, gewollte oder nicht diskutierbare Geräusche? Also welche Geräusche bringt ein lebenswertes Leben in einer Stadt eigentlich so mit sich? Und was sind dann aber Geräusche, die wir nicht unbedingt akzeptieren müssen? Also die Geräusche, die von Kindern ausgehen, gehören für mich zu den Geräuschen, die wir als Bewohner einer Stadt akzeptieren müssen, wenn wir sagen, wir haben hier eine lebenswerte Stadt. Es gibt aber Geräusche, über die man tatsächlich diskutieren, streiten sollte. Ein Bereich, in dem die Geräuschbelästigung für viele Menschen immer gravierender oder nerviger wird, ist das Thema der Großveranstaltungen von Fußball über Feuerwerk bis hin zu Großkonzerten, Maschseefest hier in Hannover. Das sind Themen, über die es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Die Menschen, die von diesen Veranstaltungen profitieren, die sie genießen, wollen sich hier nicht einschränken lassen. Anwohner, die in der Nähe etwa des Schützenplatzes in Hannover leben, wo sie diesen Geräuschen immer ausgesetzt sind, die haben die Schnauze voll. Also hier muss man über Grenzen nachdenken oder man muss die Grenzen mit Zunahme der Geräuschbelästigung anders setzen, als das bislang getan wird.
Das ist ja auch wieder zum Teil technisch ermöglicht, dass wir heute unser Bluetooth-Gerät mit in den Park nehmen. Und mir ist gerade auch aufgefallen, dass eben mittlerweile immer mehr Jogginggruppen im Park Tänze aufführen. Das kann man jetzt ganz witzig nehmen. Aber dass die Lautstärke und die Lärm- oder die Musikkulisse, die damit eben auch anderen aufgedrängt wird, schon relativ laut ist und relativ wenig Rücksichten beherbergt.
Und da haben wir jetzt in den Corona-Zeiten gesehen, dass auch auf diesem Feld diese Krise Chancen birgt und neue Möglichkeiten eröffnet, indem zum Beispiel diese Fitnessgruppe dann auch mit Kopfhörern arbeitet, über die Geräusche übertragen werden, die dann für andere Menschen nicht hörbar sind. Und das haben wir jetzt ja auch für kulturelle Großveranstaltungen erlebt, dass das durchaus möglich ist. Das sind Konzepte, die man auf jeden Fall noch ausbauen kann. Und die Hörspaziergänge, um darauf nochmal zurückzukommen, die Audiowalks, die tun das ja genau im Kleinen und man kann das aber eben auch im größeren Maßstab umsetzen.
Immer mehr habe ich schon den Eindruck, dass auch die Menschen in der Stadt sich mit diesem Thema Sound beschäftigen. Zum Beispiel gibt es immer mal wieder auch Artikel oder die leichte Klage, dass es keine dunklen Nächte mehr gibt und dass es keine stillen Orte mehr gibt. Und es gibt ja auch Freiräume, die sofort mit Stille ganz stark assoziiert werden. Zum Beispiel Friedhöfe oder eben große Parkanlagen. Haben Sie den Eindruck, dass diese stillen Orte in der Stadt zunehmend gefährdet sind oder gibt es sie weiterhin und immer, vielleicht nur auf andere Art und Weise?
Ich meine schon, dass sie gefährdet sind. Es ist so, dass wir Orte, die wir als Orte der Stille wahrnehmen, dass die gar nicht unbedingt still sind. Also das ist eine Erfahrung, die ich im Laufe meiner Arbeit immer wieder gemacht habe, wenn ich selber Naturaufnahmen in der Stadt machen wollte, beispielsweise hier in Hannover in der Eilenriede, der ja ein sehr großer Stadtwald ist, wo man meinen könnte, dass wir hier tatsächlich einen Ort der Ruhe haben, was Anwohner, wenn man sie fragt, auch genau so schildern. Das ist hier eine Oase der Stille, hier komme ich, um meine Ohren zu entspannen. Und wenn ich dann aber dort mit meinem Aufnahmegerät stehe, um Vogelstimmen aufzunehmen, muss ich dann hinterher, wenn ich mir das im Studio anhöre, feststellen, diese Aufnahmen taugen eigentlich nichts, weil die Verkehrsgeräusche im Hintergrund so laut sind, dass ich diese Aufnahme nicht benutzen kann. Aber wenn ich selber vor Ort in diesem Wald stehe, nehme ich diese Nebengeräusche gar nicht wahr. Das kann man einerseits positiv sehen. Es gibt ja auch das Forschungsgebiet der Psychoakustik, das sich mit genau diesen Phänomenen auch beschäftigt und die untersucht. Also welche Unterschiede gibt es denn eigentlich zwischen gemessenem Lärm und wahrgenommenem Lärm? Einerseits ist es positiv, dass ich seine positive Wahrnehmung eines an sich verlärmten Ortes habe. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass trotzdem von diesem Hintergrundlärm ein Stress ausgeht auf uns und unser Empfinden, den wir uns dann in der Situation aber nicht so bewusst machen. Und insofern meine ich, dass diese Orte der Stille in Städten, auch auf dem Land, also da gibt es diese Verlärmung durch Verkehrslärm ja auch, durchaus gefährdet sind.
Daraus nehmen Landschaftsarchitekten ja auch einen Trick. Sie haben schon seit ewigen Zeiten eigentlich erkannt, dass ein plätschernder Brunnen eigentlich auch ein positives Gefühl hervorbringt. Alles, was mit natürlichen Vorgängen verbunden ist, nehmen wir eben auch als natürlichen Sound wahr und reiben uns nicht so sehr daran wie an technischen Sounds, also von Straßenbahnen etc. etc. Und dieses Maskieren von Lärm durch Brunnengeräusche ist etwas, was wir auch in der Landschaftsarchitektur, in der Planung einsetzen können.
Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird ja auch gemacht. Aber auch da, denke ich, gibt es so einen Umschlagpunkt des Lärms, wenn man das mal so sagen darf, der von diesem Wasser ausgeht. Es gibt ja auch Brunnen, in denen das Wasser mit sehr viel Kraft runterkommt, runterrauscht, was wir für einen Moment interessant finden. Oder wir kennen das vielleicht auch von Wasserfällen in der Natur. Wenn wir uns denen sehr stark nähern, wird es so laut für unser Ohr, dass wir das wiederum nicht zu lange aushalten. Wir stehen diesem Geräusch an sich positiv gegenüber, aber trotzdem stresst es uns, wenn wir ihm dauerhaft ausgesetzt sind. Und das, denke ich, gilt für die Brunnen auch, also dass also auch dieses Prinzip der Maskierung bis zu einem bestimmten Grad der Lärmübertönung funktioniert und irgendwann dann aber auch nicht mehr.
Frau Krebs, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Interview und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Ich bedanke mich auch.
Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Sie hörten ein Gespräch mit Stefanie Krebs und Bettina Oppermann. Es begann mit einem Landschaftsradio, dem Versuch, das Besondere einer Landschaft nicht durch Pläne und Skizzen, sondern durch Sprache und Geräusche auszudrücken. Daraus ist ein innovatives und interdisziplinäres Feld der Landschaftsvermittlung geworden. Denn immer erleben wir Freiräume auch mit den Ohren.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte. Musik.